So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs, im Kapitel 11 mittlerweile angelangt. Und ich habe das einmal genannt, das Kapitel 11, Zeit für was Neues. So, und jetzt wirklich nervös, weil wir die richtigen Zettel füllen. Spannend. Schlimmstenfalls muss ich es ohne machen. Geht auch. Das sollte auch klappen. Muss scheinbar klappen. Vielleicht ist in der grünen Tasche noch was. Ja. Tatsächlich. Na, dann müssen wir es so machen. Ach gut. Okay. Die Hälfte, ab der Hälfte ist dann wieder da ungefähr. So, also Kapitel 11. Worum geht es im Kapitel 11? Ganz grob können wir diesen Abschnitt oder dieses Kapitel in drei Teile einteilen. Schauen wir mal, ob das wenigstens funktioniert. Ja, Verse 1 bis 18, da erklärt Petrus, wie es jetzt dazu kam, dass er als Jude bei den sogenannten Heiden zu Hause war, also bei Nichtjuden, und die gläubig geworden sind. Ja, das ist so grob der erste Abschnitt. Im zweiten Abschnitt lesen wir dann, wie in Antiochia, ja, eine Stadt, die schon etwas weiter weg ist von Jerusalem, wie dort eine Gemeinde entstand, wie es dazu gekommen ist. Und im letzten Abschnitt, das ist ein kleinerer Abschnitt, sehen wir dann, wie diese Gemeinde in Antiochia, die sozusagen zuerst Segen empfangen hat aus Jerusalem, wieder den Segen zurückgibt an die Gemeinden in der Jerusalemer Gegend. Ich habe aber noch drei andere kleine Abschnitte sozusagen herausgefunden und das erwischt mich immer wieder. Ihr wisst, ich bin Physiklehrer, ich sehe überall Physik und ich habe auch in diesem Text Physik gesehen und so gab es bei mir jetzt irgendwie drei andere Themen, die da auch irgendwie eine Rolle spielen. Das erste ist das Gesetz der Aerodynamik, das zweite ist das Ohmsche Gesetz und das dritte ist eigentlich kein Gesetz, aber ich habe es so genannt, das Gesetz der Magnetisierung. Keine Angst, es ist alles nur symbolisch zu verstehen, aber vielleicht hilft das, den Text dann ein bisschen besser zu erfassen. Starten wir jetzt aber mit diesem ersten Abschnitt. Petrus erklärt, wie es jetzt also dazu kam. Ich lese mal da aus dem, das muss ich auch da ablesen, aus dem 11. Kapitel die ersten Verse. Die Neuigkeit, dass Jesus, dass jetzt auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten, erreichten schon bald die Apostel und die Christen in Judäa. Also, das war eine Neuigkeit. Wie kam es dazu? Wir haben eigentlich letzten Sonntag bei der Predigt vom Werner gehört, wie es dazu kam. Kurz zusammengefasst, Petrus hat einen Mann namens Cornelius besucht, ein römischer Hauptmann, und der wollte das Evangelium hören. Petrus hat ihm das Evangelium verkündet und der war noch nicht einmal so richtig fertig mit seiner Predigt. Zack, bumm. Hat dieser Cornelius und alle Leute, die da in dem Haus waren, die haben den Heiligen Geist empfangen. Ja? Die sind gläubig geworden und haben sich gleich anschließend taufen lassen. Halleluja, muss man da eigentlich sagen, an so einer Stelle. Aber das haben sich nicht alle gedacht. Nämlich die alteingesessenen Leute aus Jerusalem, ja, aus der Jerusalemer Gemeinde, die waren da etwas skeptisch. Wir lesen das im Vers 2. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die alle beschnitten waren, also Juden, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen. Ja, wir sehen hier, da gab es scheinbar ein sogenanntes No-Go. Aus der Sicht der Juden. Wir kennen den Hintergrund. Ja? Die Juden haben ganz viele Gesetze. ganz viele Regeln, die kommen aus der Tora, das ist Gottes Wort. Und einige dieser, oder zwei dieser Gesetze hat dieser Petrus mal mindestens da übertreten. Erstens, er ist in das Haus gegangen von einem Nichtjuden, das ist schon ein Problem. Zweitens, er hat scheinbar auch mit denen gegessen. Ja? Und auch beim Essen, da gab es einige Speisevorschriften und die hat er vermutlich sozusagen übertreten. Und dann noch die Krönung, jetzt sind diese Unbeschnittenen, jetzt sind die gläubig geworden. Und das war damals sozusagen noch im Denken von diesen Juden einfach nicht drin oder zumindest ganz, ganz komisch. Sagen wir mal, zumindest das bedarf Aufklärung. Wie ist es dazu gekommen? Und das hat der Petrus dann jetzt aber gemacht. In den nächsten Versen finden wir nochmal, wie gesagt, die Zusammenfassung von dem, was wir letzten Sonntag gehört haben. Aber mittendrin ist ein Vers, der, glaube ich, ganz zentral ist. Und das ist dieser Vers 9. Da steht, doch die Stimme aus dem Himmel wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Diese Stimme, die da aus dem Himmel gekommen ist, war natürlich Gottes Stimme. Der Mensch, zu dem das gesagt worden ist, war Petrus. Und aufgrund von dieser Stimme, die da zu ihm gesprochen hat, wie gesagt, genau, könnt ihr vielleicht nochmal letzte Predigt anhören oder nachlesen, die hat gesagt, was ich jetzt für rein halte, das sag du nicht, dass es unrein ist. Und ich weiß nicht, ob uns das so ganz bewusst ist, aber das ist wirklich oder hat enorme theologische Folgen. Wir haben hier vom Alten Testament Wort Gottes. Das ist Wort Gottes. Diese Gesetze waren für die Juden Wort Gottes. Und jetzt wird dieses Wort Gottes sozusagen, ich nenne es einmal, scheinbar aufgehoben. Es wird scheinbar umgekehrt. Was früher unrein war oder unrein gemacht hat, macht jetzt nicht mehr unrein. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir fragen uns, ich frage mich zumindest, ja, was gibt es denn da vielleicht noch für Sachen, die wir so vom Kopf her, vom Wissen her im Kopf haben, vom Alten Testament, die vielleicht früher nicht gepasst haben, die jetzt aber passen. Wichtig ist, dass wir da aber verstehen, dass Gott klar gemacht hat, um was es wirklich geht. Also Gott sagt, was jetzt rein ist. Und nicht wir Menschen entscheiden das. Also wir müssen schon immer auf Gottes Wort schauen. Okay, was unrein war, ist jetzt rein. Wir haben im Hauskreis schon ein bisschen drüber geplaudert beim letzten Mal, wie das geht, wie das sein kann, dass da sowas unter Anführungszeichen umgedreht wird. Und ich glaube, zwei Bibelstellen sind da ganz wichtig, um das Ganze zu verstehen. Da steht natürlich noch ein bisschen mehr, was wichtig wäre, aber mal ganz grob, ganz kurz, glaube ich, die zwei Sachen sind wichtig. Erstens mal, also wie geht das, dass was unrein war, jetzt sozusagen rein ist? Dass Gesetze, die zuerst ganz wichtig waren, jetzt sozusagen nicht mehr so wichtig sind oder anders gesehen werden können. Erster Punkt ist, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Wir lesen da in Matthäus 5, Vers 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Also, Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Vielleicht können wir es uns so vorstellen. Wenn wir all diese Regeln nehmen aus dem Alten Testament, diese Speisevorschriften, all das Mögliche, ja, das ist wie so eine To-Do-Liste. Ja? Und wir Menschen, und im Speziellen jetzt die Juden, die hatten diese To-Do-Liste zu erledigen. Ja? Sozusagen, die mussten das alles erfüllen. haben sie aber nicht geschafft. Also wir haben das gesehen, jahrhundertelange Geschichte, das hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt kommt Jesus und er hat mit seinem Leben alle diese To-Dos abgehakt. Er hat dieses Gesetz erfüllt, stellvertretend für uns. Jesus ist gekommen, um das zu erfüllen. Und weil es jetzt abgehakt ist alles, stehen wir nicht mehr unter dem Zwang, das zu tun. Oder nicht mehr, haben wir nicht mehr den Anspruch, das machen zu müssen. So grob. Eine zweite Bibelstelle, die da auch wichtig ist. Das Gesetz, also so vom Alten Testament her, das war nicht so ganz das Wahre, habe ich geschrieben. Ja? Wie komme ich drauf? Eine Stelle in Hebräer 10, Vers 1, da heißt es, das Gesetz lässt nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Also damit ist dieses Bild gemeint, das hat man schon öfter mal wo gehört oder gesehen. Wenn ich jetzt meine Hand mache, da so vor allem nicht, dann gibt es da einen Schatten. Und diese Gesetze des Alten Testaments, ja, die sind wie dieser Schatten. Schaut so ähnlich aus wie die echte Hand, ist aber nicht die echte Hand. Schaut so aus, aber das ist das Wahre. Und diese Hand, das ist was anderes. Schaut so ähnlich aus, wie gesagt, aber das Wahre ist eigentlich was anderes. Nun, bei diesen Gesetzen, bei diesen Regeln, da gab es dann auch sozusagen Dinge, die man tun sollte, wenn man diese Regeln übertreten hat. Verschiedenste Opfer, die man da bringen sollte. Und da verstehen wir es vom Neuen Testament her so, und das kann man auch da im Hebräer zum Beispiel ein bisschen näher nachschauen, genauer durchlesen. Jesus ist das stellvertretende Opfer. Da auch hier gilt, er hat diese Opfer mit seinem Leben, mit seinem Opfer am Kreuz, hat er alles das abgedeckt, was sozusagen der Anspruch war vom Alten Testament. Und wenn das und das schief geht, dann machst du das und das. Wir haben jetzt dieses eine Opfer, Jesus Christus. So geht das. So wird aus unrein rein. So, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Und jetzt kommt die Physik ins Spiel. Das Gesetz der Aerodynamik. So, kurz was anderes. Wir alle wissen, es gibt das Gesetz der Schwerkraft. Was besagt das Gesetz der Schwerkraft? Wenn ich einen Gegenstand nehme, wie dieses Blatt zum Beispiel, fällt es zu Boden. Ich weiß, die meisten schrecken sich bei Physik, wenn es Physik hören. Aber das, glaube ich, geht, oder? Ganz einfach. Aber egal, ich kann es auch zusammenknüllen. Gesetz der Schwerkraft. Papier fällt zu Boden. Es hat eine Masse, die Erde hat eine Masse, die ziehen sich an. Aber das war schon wieder zu viel, glaube ich. Merken wir uns einfach, es fällt zu Boden. So, das ist das Gesetz der Schwerkraft. Viele, viele Jahrhunderte, Jahre lang kannten wir das, haben das schon gesehen, beobachtet. Irgendwann sind wir aber drauf gekommen, dass es noch ein anderes Gesetz gibt. Das Gesetz der Aerodynamik. Wir haben gelernt zu fliegen. Wenn ich jetzt dasselbe Papier nochmal nehme und daraus einen Flieger bastle und unter den Flügeln von diesem Flieger einen Wind bringe oder das einfach losschieße, dann kann das fliegen. Schauen wir mal kurz. Ich habe den gerade zuerst mal geschwind bastelt. Was noch über Flieg? Naja, nicht einmal so schlecht. Es geht. Solange genügend Wind unter dem Flügel ist, wird dieser Papierflieger fliegen. Einmal schießt ihn noch, Achtung. Für alle, die schon ein bisschen müde sind, jetzt geht der Puls hoch, weil jetzt weißt du nicht, ob es dich erwischt. So. Das Gesetz der Aerodynamik bringt diesen Flieger zum Fliegen. Aber das Gesetz der Schwerkraft ist deswegen nicht ausgeschaltet. Es ist einfach nur, die Kraft, die den Auftrieb bringt, ist größer als die Kraft, die ein Papierflieger auf die Erde bringt. Und das oder so, glaube ich, kann man das verstehen. Die alten Gesetze, oder sagen wir mal zumindest der Anspruch aus dem Alten Testament für ein heiliges Leben mit all diesen Regeln und so weiter, dieser Anspruch ist eigentlich immer noch da. Aber durch das Kommen von Jesus gibt es sein Leben und sein Sterben, gibt es auch ein neues Gesetz, das der Aerodynamik. Und das ist stärker und löst das alte Gesetz nicht auf, aber bewirkt auf jeden Fall, dass ein Flieger fliegt. Und wir im Glauben vielleicht auch fliegen, solange wir Wind unter den Flügeln haben, ja, der Heilige Geist. Okay, also, das war der erste Teil. Zweiter und dritter Teil werden ein bisschen kürzer. Wir schließen das ab. Also Petrus hat das erklärt, wie das eben war mit den Heiden. Als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Heiden die Umkehr zum Leben geschenkt. Jetzt aber wirklich Halleluja. So, wie geht's weiter? Jetzt kommt ein längerer Abschnitt. Ich lese euch das vor, könnt's gerne auch mitschauen. Wie das Evangelium nach Antiochia kam, ab Vers 19. Ah, das habe ich jetzt wieder. Bei der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, kamen die Versprengten bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Doch verkündeten sie das Wort nur den Juden. Einige aber von ihnen, die aus Zypern und Kyrene stammten, verkündeten, als sie nach Antiochia kamen, auch den Griechen das Evangelium von Jesus. Ja, die konnten Griechisch ganz einfach. Die Hand des Herrn war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Das sind jetzt wieder viele von diesen Heiden, diese Griechisch Sprechenden. Im nächsten Abschnitt wächst die Gemeinde ab dem Vers 22. Die Nachricht davon kam der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie schickten Barnabas nach Antiochia. Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich im Herzen vorgenommen hatten. Denn er war ein trefflicher Mann, ja, super, erfüllt vom Heiligen Geist und vom Glauben. So wurde für den Herrn viel Volk hinzugewonnen. Barnabas aber zog nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er fand ihn und nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und lehrten eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Ja, das ist auch ein sehr schöner, netter Abschnitt. Dort wurden die zum ersten Mal Christen genannt. Ja, also so wie wir uns quasi nennen, ist dort zum ersten Mal vorgekommen. Und jetzt zum Abschluss ein kleiner Abschnitt. In jenen Tagen kam von Jerusalem Propheten nach Antiochia hinab. Einer von ihnen, namens Agabus, trat auf und weissagte durch den Geist, eine große Hungersnot werde über die ganze Erde kommen. Sie brach dann unter Claudius aus. Sie beschlossen, jeder von den Jüngern solle nach seinem Vermögen den Brüdern in Judäa wohnen, etwas zur Unterstützung senden. Das taten sie auch und schickten ihre Gaben durch Barnabas und Saulus an die Ältesten. So, ich fasse das zusammen. Das ist eine echt tolle Erfolgsgeschichte. Das Evangelium breitet sich aus. Es gelangt in die verschiedensten Gegenden. Leute werden gläubig, die kommen dann scheinbar gleich wieder mit auf Reisen, um das Evangelium auch weiter zu verkünden. Manche von denen sind griechisch Sprechende, die verkündigen dann in Antiochia und dort entsteht eine Gemeinde. Die Jerusalemer schicken dann gleich wen, wahrscheinlich einen ihrer besten Männer weg nach Antiochia. Der lehrt dort und dann holen sie den Paulus sogar wieder dazu, der jetzt eine Zeit von der Bildfläche verschwunden ist und gemeinsam lehren sie dort in der Gemeinde. Und dann, ja, hören wir von dieser Hungersnot. Und jetzt bekommt eigentlich die Jerusalemer Gemeinde oder die Gemeinden in Judäa den Segen wieder zurück von Antiochia. Die haben scheinbar ein bisschen mehr Güter gehabt, konnten spenden, dass dann dieser Hungersnot dort ein bisschen entgegengesetzt werden konnte. Ich finde es voll schön, wie viele Menschen in diesem Abschnitt involviert waren. Dazu komme ich gleich später nochmal. Aber noch jemand anderer war da, drei andere waren da ein ziemlich gutes Team. Ist euch das aufgefallen? Von welchen dreien ich da spreche? Ich habe euch da ein paar kleine Phrasen herausgeschrieben, die von dem ganzen Bibeltext jetzt sind. Ich lese das kurz vor. Das Wort Gottes, die Stimme des Geistes, was Gott für rein erklärt hat. Der Geist aber sagte mir, da kam der Heilige Geist, das Wort des Herrn und auch wieder dem Heiligen Geist. Wenn nun Gott oder dann wieder Jesus Christus den Herrn, Gott, Vers 18, Gott hat geschenkt, Vers 21, die Hand des Herrn, 23, die Gnade Gottes, 24, erfüllt vom Heiligen Geist, 28, weissagte durch den Geist. Wir haben gerade dieses neue Lied gelernt. Wir glauben an den dreieinen Gott. Und wir sehen, mehr oder weniger in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel 11, kommen alle drei mehr oder weniger ständig vor. Mal ist die Rede vom Geist, mal ist die Rede vom Herrn Jesus, mal ist die Rede von Gott sozusagen, dem Schöpfer. Und diese drei arbeiten zusammen. Man sagt auch manchmal das Mysterium, ja, um den dreieinen Gott, das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber hier sehen wir, die wirken ganz einfach zusammen. Wir haben gesagt, die Apostelgeschichte könnte man auch nennen, die Geschichte des Heiligen Geistes, ja. Aber den Heiligen Geist gibt es nicht ohne Gott, dem Schöpfer, und ohne Jesus, dem Herrn. Ja, vielleicht, wie man das noch ein bisschen besser symbolisieren kann, jetzt kommt wieder die Physik. Das Ohmsche Gesetz. Wer weiß noch von der Schule, was das ist, das Ohmsche Gesetz? Ah, meine Frau, Naturwissenschaftler. Ah, der Peter. Sehr gut. Ah, ich erkläre es euch nochmal ganz kurz. Ja? Wenn wir einen Stromkreis haben, ganz einfach mit einer Batterie und mit einem Licht, kommt gleich da draußen, dann spielen drei Dinge eine ganz wesentliche Rolle. Die Spannung, ihr kennt das von der Batterie, das sind die Volt. Die Stromstärke, das sind die Ampere, haben wir vielleicht da schon mal erklärt, irgendwo beim Auto oder sonst irgendwas, die Ampere oder die Sicherung im Schaltkasten. Und dann gibt es noch den Widerstand oder den Verbraucher. Das, wie gesagt, der einfache Stromkreis ist jetzt oben die Batterie, wir messen damit die Messgerät 40 Volt. Dann habe ich da ein Ampermeter eingebaut, das misst den Strom, also die Elektronen, die da durchfließen. Und das Lamperl macht schön Licht. Vater, Sohn und Heiliger Geist, oder der Schöpfer, Gott, Sohn, Jesus, der Herr und der Heilige Geist, sind ein bisschen so wie Spannung, Stromstärke und Widerstand. Sie sind voneinander abhängig und sie bringen Licht in das Dunkel dieser Welt. Ja, deswegen auch da die Lampe. Was kann ich tun, um das Licht stärker zu machen? Jetzt probiere ich mich da mal kurz spüren. Vielleicht war es jemand frei, ich bin nicht dabei. Wenn man möchte, dass die Lampe hier leuchtet, was kann man da machen?
Nur für die Lampe leuchten.
Das haben wir jetzt nicht verstanden, aber da haben wir mehr Spannung. Also ich kann da bei der Batterie anklicken. Noch ein bisschen mehr. Also untypische Batterie mit 40 Volt, aber egal. Je mehr Spannung, desto mehr Licht kommt da dann. So. Was kann ich noch tun? Vielleicht weiß es noch jemand. Ich kann die Spannung verändern. Ich kann
Widerstand verändern.
Den Widerstand verändern. Peter, danke. So, da.
kann auch den Widerstand verringern oder die Leitfähigkeit erhöhen, erhöhen, so könnte man auch sagen. Dann passiert das Gleiche. Ja? Und wir sehen ganz einfach, danke, das reicht schon, Spannung, Widerstand und Stromstärke. Die drei, die gehören zusammen, sie sind voneinander abhängig. Eines ist nicht ohne das andere denkbar. Und diesen Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke und Widerstand, das nennt man halt das Ohmsche Gesetz. In der Schule tun wir dann da auch rechnen, aber das erspare ich euch jetzt. Der Zusammenhang ist da. Das ist die Dreieinigkeit. Also Teamarbeit, Schöpfer, der Herr und der Heilige Geist. Aber Gott möchte auch uns gebrauchen, uns Menschen. Und wir haben in dieser Geschichte gesehen, wie viele Menschen da mitgearbeitet haben. Ja, wir haben da die drei Großen, den Petrus, den Saulus und der dritte war der Barnabas, glaube ich, wie soll ich heißen? Der Barnabas, jetzt wo ich wieder meine Zettel nicht da. Wir haben gelesen von Leuten, die jüdisch sind. Später haben dann andere schon mitgeholfen, ja, die vielleicht nicht mehr jüdisch gewesen sind. Leute, die Griechisch sprechen können. Wahrscheinlich Männer wie Frauen haben mitgearbeitet. Alt und jung. Und alle zusammen haben mitgeholfen, das Evangelium weiterzugeben. Gott ist wie, und jetzt kommen wir zum dritten, jetzt kommen wir zur Magnetisierung. Da, da. Gott ist wie so ein Magnet. Er möchte die Menschen zu sich ziehen. Ich habe da ein paar Klammern aufgelegt. Wenn Gott kommt, dann möchte er die zu sich ziehen. Ja, wenn was dazwischen ist, geht's nicht. Gott möchte die Menschen zu sich ziehen. Aber er würde es nicht alles selber machen. Er möchte uns Menschen dazu gebrauchen. Das sehen wir ganz klar in der Apostelgeschichte. Für uns habe ich jetzt mal stellvertretend da so einen Nagel genommen. Das Problem ist, der Nagel kann das nicht. Der Nagel, die Gemeinde, wir Menschen, wir können nicht einfach andere zu Gott ziehen oder zu uns ziehen. Was wir brauchen ist, dass wir Gott ganz nah sind. Dann funktioniert das. Und wenn ich jetzt das verbinde, ja, also die Gemeinde mit Gott, dann kann auch der Nagel wieder Sachen anziehen. Ja? Wenn wir aber wieder uns von Gott trennen, dann fallen die wieder runter. Ein bisschen was ist blieb. Weil das Gute ist, dass je mehr Begegnung wir haben mit Gott, desto mehr bleibt das dann auch in uns gespeichert sozusagen. Und man kann also einen Nagel auch aufmagnetisieren. Viele Begegnungen mit Gott, wenn wir viele Begegnungen mit Gott haben, dann bleibt das ein bisschen in uns. Wenn ich Glück habe, ist jetzt der Nagel auch magnetisch. Naja, nicht so ganz. Wir brauchen noch mehr Begegnungen. Ja, das Beste ist halt, wir bleiben immer dran an Gott. Ja, dann funktioniert das Ganze auch so, wie es soll. So, ja. Wir können uns das so vorstellen, ja, wenn wir als Gemeinde bestehen, sozusagen aus lauter kleinen Teilchen, die da in diesem Nagel drin sind. Aber alle diese kleinen Teilchen, die eigentlich auch so wie kleine Magnete sind, wir sind ungeordnet. Das ist die Physik, die da dahinter steckt. Lauter kleine, ungeordnete Magnete. Jeder von uns irgendwie geht in eine andere Richtung. Wenn aber Gott kommt, dann richtet er uns auf ein gemeinsames Ziel aus. Jetzt werden alle kleinen Magnete, die da drin sind, ausgerichtet. Und die Kraft von dem Hauptmagneten strömt sozusagen dadurch. Und wenn wir dieselbe Ausrichtung haben, dann können wir auch die Menschen wieder anziehen. Okay, jetzt ist Schluss mit Physik. Ich fasse zusammen. Oder auch nicht. Wir haben da in diesem Kapitel 11 ja eigentlich drei verschiedene Geschichten. Wir haben urviele verschiedene Leute, die da am Berg sind. Aber alles beginnt damit, dass Jesus da ganz was Neues gemacht hat. Mit Jesus haben wir sozusagen das Gesetz der Aerodynamik bekommen. Wir können jetzt fliegen. Ja? Dinge, die vom Alten Testament her früher sozusagen nicht gegangen sind, die gehen jetzt, weil Jesus das erfüllt hat. Für uns, die To-Do-Liste ist abgehakt. Was nicht heißt, dass das Alte nicht mehr gibt, sondern einfach das neue Gesetz der Aerodynamik ist stärker. Durch Jesus, durch sein Leben und durch sein Sterben können wir fliegen. Das Zweite war, wir haben gesehen, wie diese Teamarbeit ja, aus Vater, Sohn, Heiliger Geist oder Schöpfer, Sohn und Heiliger Geist, wie das zusammenarbeitet. Und eigentlich sind sie ein Vorbild für uns. So wie die drei zusammenarbeiten, so wie die am Werk sind, so sollen auch wir am Werk sein. Und ja, Gott möchte die Menschen zu sich ziehen. Und er möchte uns dazu gebrauchen. Und diese Anziehungskraft als Gemeinde kriegen wir dann am besten hin, wenn wir ganz nah an Gott, an Jesus, am Heiligen Geist dran sind. Ich bete. Noch zum Schluss. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir so Danke sagen für diese komplette Apostelgeschichte, die es so schön ist zu lesen. Wo wir so viel lernen über dein Wesen. Ja, das auch spannend sozusagen verpackt ist in Geschichten, die tatsächlich stattgefunden haben. Wir danken dir, Herr, für dein Erlösungswerk. Wir haben es heute schon gesungen, was du möglich gemacht hast. Wir danken dir, dass du ja, der dreieine Gott bist. Aus dem Schöpfer, dem Sohn, der für uns gestorben ist, der unser Herr ist und dem Heiligen Geist, Herr, der in uns wirkt in dieser neuen Zeit. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch gebrauchen möchtest in dieser Welt. Das finde ich ganz erstaunlich. Und wir beten, dass wir wirklich immer an dir dran sind. Ja, wir beten, dass wir viele Begegnungen haben mit dir, dass wir ordentlich aufmagnetisiert werden und dadurch andere Menschen zu dir ziehen können. Amen.